Deutschlandfunk Kultur Tonart.
Da kommen wir jetzt zu dem hier. Tja, wer kennt sie nicht? Die Carmina Burana, komponiert von Karl Orff. Weltliche Gesänge auf mittelalterliche Texte, so hat er dieses Stück selbst mal beschrieben. Viel gesungen und viel gespielt, Land auf, Land ab, von mehr oder weniger guten Chören und Orchestern. Die Carmina Burana. Heute vor 40 Jahren ist Karl Orff gestorben, der Komponist dieser Gesänge und natürlich auch noch vieler weiterer Werke. Meine Kollegin Cornelia de Rese ist bei mir im Studio, um über den Mann zu sprechen. Cornelia, zunächst mal die Frage nach Ihrer ersten Carmina Burana. Das ist ja für ganz viele Menschen ein prägendes Klassikereignis. War es bei Ihnen auch so?
Ja, auf jeden Fall. Die Carmina Burana, die habe ich als Jugendliche groß inszeniert mit Ballett in einem Chemnitzer Opernhaus erlebt. Das war sehr beeindruckend. War so ein klassischer Klassik-Klassenausflug und das hat eben auch wirklich bei fast allen von uns verfangen.
Dieses Werk ist ja in den 1930er Jahren entstanden. Also das ist jetzt kein Spätwerk von Karl Orff, sondern eher ein frühes. Wie kann man das so in seine Biografie einordnen?
Ja, also Orffs Lebensdaten lagen zwischen dem 10. Juli 1895 und dem 29. März 1982. Und das Werk hat er komponiert, da war er so Mitte 40 und es ist da schon alles da, was eben die Musik von Orff so ausmacht. Wir haben diese rhythmische geprägte Musik. Das Orchester ist jetzt kein Riesenapparat, ist ein bisschen kleiner besetzt, aber eben voller Schlagwerke, die Orff aus der Beschäftigung eben mit der alten und der elementaren Musik für sich gefunden hat. Wir haben die Musik, die sich an melodiöse Einfälle festhält. Wir haben viele Tonwiederholungen. Und in anderen Werken legt Orff eben auch ganz große Sorgfalt darauf, dass die Texte immer gut verständlich sind und die Musik diese gesungene Sprache eben nicht verdeckt.
Also ein Komponist mit einem ja wirklich ganz eigenen Stil. Wie hat er diesen Stil gefunden?
Also er hat erstmal so die ganz klassische Ausbildung bekommen, angefangen vom häuslichen Klavierunterricht bis zur Akademie. Mit 16 hat er seinen ersten Liederstapel komponiert. Mit 20 war er der Kapellmeister. Gestartet ist er in spätromantischen Schuhen, sage ich mal. Aber er hat sich dann schnell davon gelöst, hat sich mit Arnold Schönberg und dieser Zwölftonmusik beschäftigt, mit Richard Strauss und eben vor allem mit alter Musik, mit Monteverdi, mit Bach und hat auch Musik anderer Kulturen erkundet. Und er ist dann Leiter einer Musikschule geworden, der Günther-Schule, 1924 war das, in der Tanz, Bewegung, Musik und Sprache als Einheit gesehen wurden. Und das entspricht also diesem antiken Vorbild und dem bleibt Orff ein Leben lang treu. Und er erkundet eben da auch, wie erleben Kinder eigentlich Musik. Und die reagieren so stark auf Rhythmus, dass sie dann auch schnell anfangen, sich zu bewegen. Und für diese Altersgruppe sucht er dann Instrumente, mit denen sie dann ganz einfach auch selbst Musik machen können. Also Rassel, Trommel, Glockenkranz, Schellen, Klanghölzer.
Das sind Instrumente, die habe ich selber noch im Musikunterricht in der Schule, in der Grundschule in der Hand gehabt, so in den späten 70er, frühen 80er Jahren. Das heißt, das ist tatsächlich von Orff noch übrig geblieben.
Ja, das sind die sogenannten Orffschen Musikinstrumente und zum Beispiel das Kinderxylophon, das hat auch er mitentwickelt. Das kann man ja heute überall auch sehr preiswert kaufen. Also das kommt sozusagen aus dieser Reformpädagogik, da hat es sich ganz stark engagiert und das ist auch bis heute etabliert geblieben. Und diese Einfachheit, diese Leichtigkeit der Musikverständnisses von solchen Sachen, das war ganz entscheidend und prägend für Orffs Werk und das hat ihn auch so unverkennbar gemacht. Wir können zum Beispiel mal in seine Oper Antigone reinhören, auch da hören wir das Elementarische, das Schlagwerkbetonte, die Melodie voller Tonwiederholungen und das ist dann eben für die ganz große Bühne gemeint.
Thank you.
Also das war ein kleiner Ausschnitt aus dem zweiten Akt der Karl-Orff-Oper Antigone. Cornelia de Resi, wir sprechen über diesen Mann, der ja dessen Todestag sich zum 40. Mal heute jährt. Sie haben vorhin von der Günther-Schule gesprochen, wo er sehr aktiv war. Die ist ja in den 40er Jahren geschlossen worden und da sind wir dann auch schon in einer Zeit, in der Orff gelebt hat, nämlich im Nazi-Deutschland. Und das war ja durchaus auch ein zwiespältiges Verhältnis, oder?
Ja, das ist wirklich kein einfaches Thema. Also Orff ist eben auch die ganze Zeit in Deutschland geblieben. Nach dem Krieg hat er dann natürlich versucht, sich zu rehabilitieren. Er hat immer betont, dass seine Musik, auch die Carmina Burana, als undeutsch beschimpft wurde. Das stimmt auch. Zum Teil, denn das Werk stieß eben erst auf große Ablehnung. Auch diese Reformschule wurde eben kritisch beäugt, aber Orff hat sich dann doch zunehmend etabliert. Er hat zum Beispiel an einer Ausschreibung teilgenommen, neue Bühnenmusik für den Sommernachtstraum von Shakespeare zu schreiben. Es gibt ja diese berühmte Mendelssohn-Musik und die ist also verboten worden. Und Orff hat da das Rennen gemacht und die gefiel am meisten seine Musik und die wurde dann auch viel gespielt. Oder Orff hat 1936 ein Kinderstück komponiert, speziell für die Olympischen Spiele. Und während er im Ersten Weltkrieg noch als Soldat gekämpft hat und auch verschüttet wurde sogar, hat er also im Zweiten Weltkrieg den Stempel gekriegt, dass er nicht an die Front musste. Und zu Hitlers Geburtstag ist er dann sogar aufgefordert worden, eine Gedenknotiz zu verfassen. Und gegen Ende des Krieges schreibt er dann auch so sehr geschickt zweideutig, ja, ich glaube an den Führer wie an den Endsieg.
Das sind doch auch Dinge, die ihm sicherlich nach dem Krieg übel genommen wurden. Wie konnte er dann trotzdem weiterarbeiten?
Also nach dem Krieg spielt ihn ein bisschen der Zufall mit in die Hände. Ein ehemaliger Schüler, ein amerikanischer Offizier, Newell Jenkins, erkundigte sich nämlich dann, als er mal wieder in Deutschland dann war nach dem Krieg, nach seinem ehemaligen Lehrer in München und hat ihn da auch unterstützt in dieser Unbruchszeit. Es wurden dann sogar Quellen laut, die berichten, Orff habe behauptet, an der Gründung der Weißen Rose beteiligt gewesen zu sein, weil er eben Belege herschaffen sollte, um sich zu rehabilitieren. Tatsache ist, er war ein enger Freund vom Weiße-Rose-Gründer Karl Huber, allerdings nach Aussage der Witwe auf rein privat-musikalischer Ebene. Er hat dann den Persilschein erhalten, auch wenn er zum Beispiel sein Orffsches Instrumentarium samt Früherziehungskonzert allzu gern an die damaligen Jugendvereine vermittelt hätte.
Frau de Resi, jetzt 40 Jahre nach dem Tod ist ja auch eine ganz gute Zeit, mal Bilanz zu ziehen. Was bleibt von Karl Orff heute neben der Carmina Burana und eben dieser Musikpädagogik, über die Sie gesprochen haben?
Ja, also diese Musikpädagogik ist natürlich ganz, ganz stark verankert, auch heute noch. Und es gibt noch eine sehr große Erinnerungsstätte, das Orff-Zentrum in München, das Orffs letzte Ehefrau, der war viermal verheiratet, die Lieselotte Schmitz konnte das initiieren, zusammen mit dem Bayerischen Staat. Das ist also eine Orff-Forschungsstätte, ein Veranstaltungsraum, ein Refugium für Orffs Schriften und das Haus arbeitet auch fest mit den Salzburger Festspielen zusammen und die planen jetzt im Sommer zum Beispiel wieder Orffs letztes Werk aufzuführen. Das Spiel vom Ende der Zeit, ein Mysterienspiel, das die Frage nach der Herkunft des Bösen stellt.
Und diese Frage bleibt ja leider immer aktuell, das sehen wir ja gerade zur Zeit. Vielen Dank, das war Cornelia de Resi mit einer Würdigung des Komponisten Karl Orff, der heute vor 40 Jahren in München gestorben ist.